Hallo und grüß Gott in der Lebenshilfe. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben heute zu einem wirklich spannenden Thema, was Paare glücklich macht. Der Frage wollen wir heute nachgehen und dazu habe ich eingeladen Klaus Glas. Er ist Diplompsychologe, arbeitet als Psychotherapeut in Flieden bei Fulda und mit ihm bin ich jetzt direkt telefonisch verbunden und freue mich auf die gemeinsame kommende Stunde. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Glas.
Ja, guten Morgen, Frau Engers. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Schönen guten Morgen. Ja, was ist es denn nun? Wieso scheitern denn manche Ehen schon nach 2 Jahren an scheinbaren Bagatellen, während andere Paare schwere Krisen gemeinsam bewältigt haben und fast wie gestärkt daraus hervorgehen? Das ist doch irgendwie merkwürdig. Was ist es also, was Paare zusammenhält? Sind es nun gemeinsame Erlebnisse oder sind es die Gespräche? Ist es eine erfüllte Seelen- und Liebesbeziehung? Sind es gemeinsame Aufgaben? Oder vielleicht auch eben gerade, dass jeder für sich selbst lebt? Sind es eher keine Kinder, wie manche behaupten? Oder sind es gerade Kinder? Gibt es also so etwas wie eine Hitliste von unentbehrlichen Verhaltensregeln für das Glück zu zweit? Der Frage wollen wir heute nachgehen. Und Herr Glas, ich darf Sie kurz noch vorstellen, bevor wir dann mitten ins Gespräch abtauchen und uns an die spannenden heißen Eisen heranmachen. Sie arbeiten als Psychotherapeut in der Verhaltenstherapie. Sie engagieren sich ehrenamtlich in der Schönstatt-Familienbewegung. Sie komponieren auch gerne neue geistliche Lieder und haben mit einigen anderen Menschen zusammen eine Homepage gestaltet, hoffnungsvollleben.de. Was war denn eigentlich die Absicht, diese Seite auf die Beine zu stellen und da auch sehr viel Material und sehr viel Lesbares hineinzustellen, womit ja, sich jeder auch etwas herausholen kann und Leben bewältigen kann?
Gut, es gab dafür so 2 Gründe. Das eine waren eher negative. Mir fiel so auf, dass in Radio und Fernsehen viele esoterische Seiten waren, die sogenannte Lebenshilfe zu versprechen scheinen, aber tatsächlich dann doch sehr vieles da ist, was höchst fragwürdig ist. Das hat mich zum einen geärgert. Der andere Grund war der, dass wir in der Schönstattbewegung ein sogenanntes Zukunftsforum hatten, wo wir überlegt hatten, was können wir Neues machen, um praktisch Lebenshilfe den Menschen zu vermitteln. Und so ist diese Seite hoffnungsvoll-leben.de entstanden, wo wir praktisch Beiträge vor allem auch von Paaren und von Paaren mit Kindern, also Familien, ins Netz stellen, wo es umgeht, also wie kann ich die Partnerschaft verbessern und zum anderen, was können wir machen, um die Erziehung erfolgreich zu gestalten?
Ja, das ist ja jedenfalls sehr spannend. Und Sie sagen, Sie gehen von einem negativen Erlebnis aus und wenn wir über Ehe sprechen, dann gehen wir auch oft von den negativen Schlagzeilen aus, die wir hören. Wir hören und lesen ja viel von Beziehungen, die gescheitert sind, wer sich wann und wo getrennt hat, welches Traumpaar noch wieder entzweit ist oder das auf jeden Fall, das ist in aller Munde. Ja, mancher denkt sich, da macht es überhaupt noch Sinn zu heiraten, wenn doch jede zweite Ehe wieder geschieden wird, was meistens dann mit großen seelischen Belastungen und eben auch Verletzungen einhergeht. Aber was ist eigentlich mit all den Paaren, die glücklich sind und die sogar auch glücklich lange verheiratet sind? Sind das alles denn nur Zweckgemeinschaften? Oder was ist alles mit den Singles, von denen man immer hört, dass sie frei und glücklich leben? Tun sie das denn wirklich immer so? Herr Glas, wovon hängt es wirklich denn ab, dass eine Ehe auf Dauer gelingt?
Ja, Sie haben die Prominenten angesprochen. Es ist natürlich so, dass die Medien, vor allem die privaten Medien, heute sehr auf das abheben, wenn etwas scheitert in Beziehungen. Es gibt aber auch viele Forschungen jetzt in den letzten Jahrzehnten aus den USA und Deutschland, wo man geguckt hat, ja, was hält eigentlich die Leute zusammen, dass die Familien erfolgreich sind. Und man hat so 3 große Bereiche gefunden, die man auch als die 3 Säulen des Glücklichseins in der Ehe bezeichnen könnte. Das Wichtigste, Nummer 1, ist eigentlich die Gesprächsbereitschaft, die Gesprächskultur. Es gibt unterschiedliche Hinweise, wie lange sprechen eigentlich Paare miteinander am Tag. Manche sagen 7 Minuten nur, manche sagen 90 Minuten. Entscheidend ist, dass es nicht nur Gespräche sind wie, warst du schon am Briefkasten, hast du nach der Post gesehen oder wir müssen noch Milch holen im Supermarkt, sondern dass man sich dafür interessiert, wie es dem Partner geht, was seine Sorgen sind, aber auch was er Schönes erlebt hat. Also die erste Säule ist das Gespräch und die Gesprächsbereitschaft. Die zweite Säule, nun, man sagt ja in guten und schweren Zeiten, in guten und schlechten Tagen, so so ein Paar zusammenhalten. Ja, wie glücklich Leute werden, sieht man vor allem daran, wie sie mit ewigen Problemen umgehen. Ja, was sind ewige Probleme in der Partnerschaft? Zum Beispiel das Temperament des Partners, das kann man nicht verändern. Aber wie ein Paar mit umgeht, mit den Eigenarten des anderen, das zeigt nun, wie erfolgreich so ein Paar ist. Aber auch wenn zum Beispiel eine Schwiegermutter, ein Schwiegervater mit im Haus leben, wo es vielleicht Probleme gibt, das ist ja oft auch so in dörflichen Milieus der Fall, da ist es ganz wichtig, wenn man das erfolgreich zusammen meistert und das Paar zusammenhält, dann können die beiden glücklich sein. Ja, und die letzte Säule, das nennen wir gemeinsame Stressbewältigung. Ja, wir hören viele auch von Prominenten im Fernsehen von diesem Burnout-Syndrom, das Ausgebranntsein durch den Beruf. Und das erfasst natürlich auch die beruflich tätigen Mütter und Väter. Und da ist es nun wichtig, glücklich sind diejenigen, die jetzt nicht dem Partner die Schuld geben, dass er nicht genug aufgepasst hat, dass er unter Stress geraten ist, sondern dass man sagt, der Stress, der kommt von außen auf uns zu. Und ich unterstütze dich, wo immer du meine Unterstützung brauchst.
Wenn ich das nochmal so kurz zusammenfasse, also wichtig ist, dass man miteinander redet und eben nicht nur über die alltäglichen organisatorischen Dinge, die da zu bewältigen sind, das haben Sie als eine erste Säule genannt. Das zweite war eben der Umgang mit dem, ja, mit den Macken des anderen, die man eben nicht verändern kann. Mhm. Ist es denn so, Herr Glas, dass viele daran scheitern, also dass eben doch immer die Zahnpasta offen liegen bleibt oder ausgedrückt ist oder die Haare im Haarsieb oder diese kleinen Dinge, ja, über die wir vielleicht oft stolpern und uns alltäglich ärgern, sind es oft die kleinen Dinge, die uns am anderen stören und die auch viele Paare wieder auseinanderbringt?
Es sind tatsächlich diese kleinen Dinge. Man sagt ja, Kleinvieh macht Ausmist, was sich über Jahre ansammelt. Man hat herausgefunden, es ist gar nicht so sehr das Große, was wir immer denken, nämlich zum Beispiel das Fremdgehen, was ja auch vorkommt. Nur 20% trennen sich, weil ein Partner fremdgegangen ist. Aber 80% trennen sich, weil sie sich, wie es auch bei Prominenten oft heißt, auseinandergelebt haben. Es fehlt dabei vor allem der liebevolle Umgang miteinander, der sich zeigt jetzt in Umarmungen, aber auch in bestimmten Worten. Und die Zahnpastatube, die so oder so ausgedrückt wird, die ist dann nur so ein kleiner Baustein, aber sie gehört unbedingt dazu.
Also auseinanderleben, für sich oder jeder hat für sich hin, vor sich hin gelebt und den anderen nicht mehr liebevoll wahrgenommen. Mhm. Die dritte Säule war eben dann die gemeinsame Stressbewältigung. Das klingt ja auch ganz einleuchtend, dass man sich gegenseitig unterstützt. Aber das im alltäglichen Leben passiert es natürlich auch oft so, dass eben jeder in seinem Bereich so drin steckt, dass er dann vielleicht am Ende des Tages auch erschöpft ist und gar nicht mehr so auf den anderen eingehen kann. Genau, darauf wollen wir natürlich auch später noch eingehen, was es denn da für Möglichkeiten gibt, ja, sich da vielleicht bewusster oder frei zu machen, für den anderen auch frei zu machen. Aber Sie gehen auch vor allem von der Quelle der Dankbarkeit aus. Und das heißt ja auch in der Bibel, ist es nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ja, vielleicht kann man sich rückbesinnen und sich mal überlegen, was haben wir denn schon alles an Glück erworben, wenn wir überhaupt einen Mann gefunden haben und eigentlich der Meinung sind, das ist der Mann, mit dem wir eigentlich unserem Leben auch gemeinsam meistern wollten und das immer noch wollen. Wir passen einfach zusammen, wir leben in einer lebendigen Paarbeziehung. Vielleicht ist sie manchmal ein bisschen unlebendig auch geworden. Aber wo liegt denn schon das vorhandene Glück verborgen, das uns vielleicht vor lauter Selbstverständlichkeit völlig aus dem Blick geraten ist?
Da gibt es tatsächlich einiges. Es liegt auch daran, dass in den letzten Jahren die Partner, die Familien mehr in den Fokus geraten sind, auch der Politik, weil man sieht ja, die Zukunft, das sind doch eigentlich die Familien. Wenn ich etwas sage jetzt im Folgenden, dann ist es ganz wichtig, weil uns natürlich auch viele Singles zuhören oder auch Leute, die jetzt nicht alleine sind, weil sie keinen Partner gefunden haben, sondern weil sie als Schwestern tätig sind oder als Priester. Das muss man eben sehen. Alles, was ich jetzt sage, ist zunächst mal positiv zu sehen von der Familie her. Ja, was wissen wir? Man hat in 17 Nationen untersucht, ledige, geschiedene, verwitwete und dabei festgestellt, dass es im Durchschnitt so ist, dass Partner in der Regel gesünder leben. Das liegt auch daran, dass die Frau, dass der Mann sich wechselseitig unterstützen, zum Beispiel mehr Sport zu machen, sich ausgewogen zu ernähren, ja, weniger Alkohol zu trinken. Wir nennen das die soziale Kontrolle, die ist einfach in der Familie schon mehr da. Das Interessante ist auch, dass Familien natürlich immer auch als Familie zusammen sein wollen. selbst habe das erlebt, als ich 20 Jahre in Kliniken gearbeitet habe, ja, die Singles, die Alleinstehenden sind gerne bei uns geblieben, auch über Weihnachten. Aber die Familienväter, die Familienmütter, die wollten alle schnell nach Hause. Es ist tatsächlich so, dass wenn man ins Krankenhaus eingewiesen wird, wegen einer Operation schneller wieder rauskommt, wenn man verheiratet ist. Ja, und interessant ist auch, heute wird viel gesprochen von Depressionen. Also wenn jemand sehr stark niedergeschlagen ist, so sehr, dass er zum Arzt oder Therapeuten muss, man ist besser geschützt vor einer Depression, wenn man eben verheiratet ist. Ja, und schließlich ist es so, dass Partner, die zusammenleben, viele Jahrzehnte auch in der Regel länger leben als Leute, die alleine sind. Also man hat festgestellt, in der Altersgruppe zwischen 60 und 70 Jahren, da sind 20% derjenigen, die verheiratet waren, verstorben. Aber mehr als doppelt so viel, mehr als 40% von denen, die jetzt verwitwet sind. Und jetzt will ich am Ende nochmal dazu sagen, natürlich untersucht man da oft Singles, die keinen Partner gefunden haben. Leute, die verwitwet sind. Man untersucht in der Regel nicht Priester und Nonnen, denn das wissen wir aus anderen Untersuchungen. Gerade Priester und Nonnen können sehr, sehr alt werden.
Das sind ja interessante Ergebnisse, die man gar nicht oft so wahrnimmt. Man hört ja in der Presse oft mehr, das Leben als Alleinstehender sei in irgendeiner Weise glücksversprechender, weil unabhängiger. Auf der anderen Seite, wie Sie jetzt sagen, ist es ja genau das Gegenteil. Also ja, man ist eben auch alleine und man hat eben auch dann nicht den, ich sage jetzt mal, den sicheren Hafen zu Hause, das Geborgensein und das Gefühl, wenn man zurückkommt, dass man auch wieder ankommt und willkommen ist eigentlich zu Hause. Ja, dann habe ich noch was Interessantes gelesen auf Ihrer Seite Hoffnungsvoll Leben. Da steht, Lottogewinner sind nur kurzfristig glücklicher als Querschnittsgelähmte. Danach kann man kaum mehr einen Unterschied feststellen. Das hat mich erst mal stutzig gemacht. Dann kommt es vielleicht auch auf die Querschnittsgelähmten an, die man hier befragt hat. Aber ja, oft geht es ja heute bei uns so um Statussymbole wie Handy, wie LCD-Bildschirm oder Multivan oder die All-In-Reisen, wo man das vermeintliche Glück, wo man meint, der Nachbar, der hat das alles und der ist viel glücklicher als man selber. Und man guckt dann auf die anderen, die das haben. Aber was ist nun jetzt umgekehrt, wenn der Geldbeutel tatsächlich so knapp bemessen ist, dass er in einer Familie mit mehreren Kindern dann weniger Freiraum lässt für ja, eine stundenweise Entlastung im Haushalt oder auch die Ermöglichung des Instrumentalunterrichtes für Kinder oder tatsächlich für eine erholsame Urlaubsreise? Man hört ja immer hierzulande in einem der reichsten Länder der Welt, dass die Armutsgrenze mit mehreren Kindern schon bald einsetzen wird.
Ja, gut, Sie haben jetzt angesprochen, diese Sache, wenn man etwas hat, Dinge sich erwirbt, ein neues Auto, ein neuer LCD-Fernseher, dass das tatsächlich nur kurzfristig, wir wissen von psychologischen Untersuchungen her, nur 3 Monate zufriedener macht als vorher. Also Geld macht nicht glücklich, das wissen wir. Wenn jetzt jemand recht arm ist oder wenig Geld da ist, dann muss man wissen, dass Glück eigentlich hergestellt werden kann durch Erlebnisse. Natürlich, viele Familien verzichten, wenn sie zum Beispiel ein Eigenheim bauen, auf den Urlaub, auf den Jahresurlaub, dass man nicht wegfährt. Man kann aber auch natürlich mit den Kindern zu Hause eine Wanderung machen. Man kann schwimmen gehen. Und ich würde auch empfehlen, wenn das Geld sehr knapp ist, das kann man schon machen mit Kindern, etwa ab dem 8. Lebensjahr, dass man sich zusammensetzt zu einer kleinen Familienkonferenz. Die braucht nur so 30 Minuten dauern, wo man dann zusammen spricht, wo man sich einschränken muss finanziell, aber gleichzeitig auch festlegt, was man Schönes unternehmen will. Das wäre so mein Vorschlag.
Also Glück wird hergestellt durch Erlebnisse, sagen Sie. Und das sind ja auch Studien, die Sie da immer auch zitieren, die dann das letztendlich belegen. Das heißt, die gemeinsamen Erlebnisse und die gemeinsam verbrachten Stunden und das sich besinnen auf das Schöne, das ist etwas ganz, ganz Wertvolles offensichtlich in der Partnerschaft. Wir haben auch schon davon gesprochen, eine Säule für eine gute Beziehung, das ist die Gesprächskultur. Herr Glas, jetzt ist es natürlich immer so, naja, das hören wir jetzt und sagen, ja, das wollten wir schon immer so machen. Aber es gelingt uns im Alltag oft nicht, weil wir vielleicht durch den Beruf und durch die Kinder, durch Familie und das ganze Geschehen, was drumherum ist, auch durchs Ehrenamt so eingespannt sind, dass wir ja, uns zu wenig Zeit nehmen, auch für diese Paargespräche. Ist es denn wichtig, um so eine Gesprächskultur zu haben und sie dauerhaft zu haben, dass wir sagen, ja, wir müssen uns da jetzt uns auch das wichtig nehmen, ernst nehmen und einen Termin machen, damit wir als Paar uns wirklich mal in Ruhe zusammen unterhalten können? Oder wie sollen wir das praktisch umsetzen?
Gesprächskultur ist unbedingt wichtig. man Gesprächskultur nicht hat, so wie man ein schönes Auto hat, sondern mehr wie eine Pflanze, wie ein Baum, der sich entwickelt, der sich entfaltet. Und da ist es wichtig, dass man bereit ist, mit dem anderen zu sprechen, selbst wenn es in einer Woche mal nicht gelingt, ernsthaft mit dem Partner zu sprechen. Aber er muss spüren, dass ich prinzipiell dazu bereit bin. Manchmal braucht man auch so einen Schuss vor den Bug, nämlich wenn alles zusammenbricht, dass man merkt, man muss jetzt sprechen mit dem Partner. Neulich hatte ich zum Beispiel eine Klientin in der Praxis, die sagte mir, wissen Sie, meine Frau, die kann ich nicht wechseln, aber meinen Arbeitgeber, den könnte ich zur Not wechseln. Und dann habe ich denen empfohlen, und das haben die auch umgesetzt, so einmal in der Woche so einen Eheabend zu machen. Ja, einen Eheabend, das klingt nun sehr hoch. Es genügt eigentlich schon, das wäre aber auch das Minimum, dass man sich so 30 Minuten Zeit nimmt und über wichtige Dinge spricht. Was dabei absolut tabu sein sollte, ist Fernseher. Der Fernseher muss ausgemacht werden. Man kann nicht gemeinsam in die Röhre schauen, über Wichtiges sprechen. Aber was erlaubt ist, würde ich meinen, ist ein Glas Weiß- oder Rotwein, dass man also eine schöne Atmosphäre zusammen hat.
Also das schon mal als ganz praktischer Hinweis. Man muss sich das wirklich dann auch vornehmen, auch wenn man das ja vielleicht nicht immer sagen kann, man hat das jetzt, sondern es entwickelt sich. Und Sie sagen, wie eine Pflanze, die man einfach immer wieder hegen und pflegen muss, damit sie gedeiht.
Ja, ein wichtiger Tipp wäre auch noch, viele sind ja beruflich tätig, fast alle, die ich kenne, haben unterschiedliche Terminkalender. Man sollte unbedingt in seinen Terminkalender als Mann oder auch Frau, wer berufstätig ist, das sich eintragen und dann anderen Leuten auch absagen, weil man sagt, ich habe da einen Termin, das genügt schon, und versuchen das dann auch zu machen, mit dem Partner da zu sprechen, ne?
Also die eigene Partnerschaft genauso wichtig und hoch einschätzen wie so die ganzen anderen Termine, die so drumherum sind und von denen man vielleicht manchmal meint, die seien jetzt gerade wichtiger.
Anstellung muss da sein. Mein Partner, meine Partnerin ist eigentlich die wichtigste Person. Ne?
Ja, nicht schlecht. Was Paare glücklich macht, das ist das Thema, über das wir reden in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit Klaus Glas. Zu Gast ist er. Er ist Diplompsychologe und arbeitet als Psychotherapeut in Flieden bei Fulda. Ist dort in der Verhaltenstherapie tätig und engagiert sich vor allem auch in der Schönstatt-Familienbewegung. Wir haben jetzt die drei Säulen genannt, oder Sie haben sie vor allem genannt, die wichtig sind für eine stabile, für eine glückliche Beziehung. Das war die Gesprächskultur, das war der Umgang mit den Problemen, mit den charakterlichen Eigenarten und Macken des anderen und die gemeinsame Stressbewältigung. So, das sind ja mal so drei grobe Pfeiler. Aber wenn wir jetzt fragen, wie kann das jetzt umgesetzt werden? Wie kann also der ewig kritische Nörgler oder der Pessimist oder auch der Perfektionist seinen Weg zu einer sinnerfüllten Partnerschaft finden, wenn ihm da immer wieder eben sein eigener Charakter im Weg steht? Oder anders gefragt eben, welche Faktoren sind denn außer den drei genannten Strategien noch ausschlaggebend oder wie kann man sie anhand der drei Strategien umsetzen, um glücklich zu werden?
Ja, es gibt ja diese bekannte Dichotomie, diese zwei Gegensätze zwischen Nähe und Distanz. Ist in jeder Partnerschaft, in jeder Ehe wichtig, dass man nicht alles zusammen mit dem Partner macht, sondern jeder auch etwas für sich machen darf. In der Regel geschieht es ja auch. Der Mann spielt vielleicht in der Band oder ist engagiert jetzt in dieser Jahreszeit in der Fasnacht. Oder die Frau ist unterwegs mit Freundinnen oder beim Frauenstammtisch. Also sehr wichtig, dass man dem anderen immer auch seinen Freiraum lässt und dass jeder so seine Freunde und Bekannte auch weiterhin hat. Das Zweite wäre ein liebevoller Umgang miteinander. Es ist vor allem jetzt für Frauen, die ich spreche, sehr wichtig, dass sie sagen, ja, ich will auch von meinem Mann in den Arm genommen werden. Von manchen weiß ich, dass sie sogar ihre Männer dann richtig knuddeln, wenn die da immer etwas zurückhaltend sind. Zum liebevollen Umgang müssen vor allem wir als Männer ein bisschen umlernen. Denn Frauen stehen auch heute noch im Jahre 2012 zum Beispiel auf Komplimente. Meine Erfahrung ist, neulich berichtete mir eine Klientin, ja, mein Mann, der merkt gar nicht, dass ich beim Friseur war. Und da ist es zum Beispiel gut, ich nenne das ein konkretes Kompliment zu machen. Konkret heißt nicht nur sagen, schön, sondern, ach, das ist aber toll, deine Frisur, ja, die ist so schön wellig und locker, das gefällt mir gut. Ja, Sie werden sehen, wenn Sie das als Mann Ihrer Frau sagen, dass die doch da sehr erfreut darüber ist. Und die Bindung, dieses Miteinander, dieses Gefühl, wir sind ein gutes Team, wir haben uns gern, wird dadurch gestärkt. Meine Frau, von der habe ich gelernt, dass es wichtig ist, wenn beide viel arbeiten, so wie das auch bei uns der Fall ist, oder mit der Kindererziehung zugange sind, dass man einmal in der Woche etwas Schönes macht. Meine Frau hat da diesen Ausdruck geprägt, ja, einmal in der Woche brauche ich so ein kleines Highlight. Ja, was ist das? Ja, zum Beispiel zusammen essen gehen oder eine Wanderung machen oder mal ins Kino gehen, diese Dinge. Ja, und zum Schluss vielleicht, ja, diese Ehrfurcht voreinander, ein etwas altertümliches, religiös geprägtes Wort, Ehrfurcht voreinander, bedeutet auch, dass man sich zu Hause nicht so gehen lässt. Das passiert ja oft, wenn man jahrzehntelang zusammen ist. Ich sage das manchmal scherzhaft, dass man den Partner auch in Unterhosen sieht. Aber viel schöner ist es, wenn man sich auch zurecht macht, schick macht, ja. Und dass man den Partner auch mit Worten freundlich behandelt. Ich habe das vor vielen Jahren einmal miterlebt. Man war irgendwo zu Besuch und das Paar hatte sich gestritten. Dann rief jemand an, es war eine Kollegin am Apparat. Sofort hat die Person umgeschaltet, war ganz freundlich. Der Hörer wurde aufgelegt und sofort haben die sich wieder gestritten. Das heißt, wir sind ja mit fremden Menschen oft sehr viel freundlicher und gefälliger als mit unserem eigenen Partner. Und das ist eben sehr wichtig, da sich immer wieder zu bemühen, den Partner dem als Ehrfürchtigen zu begegnen. Mit diesem Hinweis, versuche deinen Partner auch als einen Bekannten, als einen freundlichen, fremden Bekannten zu betrachten.
Ja, das hört sich gut an, einen freundlichen, fremden Bekannten. Ja, aber es ist natürlich in der Tat so, wie Sie sagen. Also mit anderen gehen wir dann oft viel freundlicher um, wenn die Tür dann wieder zugeschlagen ist, die Haustür, und das eigene Leben beginnt, dann sollte doch der Stil eben eigentlich auch beibehalten werden. Was Paare glücklich macht, das ist das Thema, über das wir heute reden. Herr Glas, Sie haben gerade gesagt oder viele Dinge genannt, die wichtig sind, die eine Ehe, eine Partnerschaft stärken. Und eben unter anderem auch, dass man etwas Schönes sich vornimmt, einmal in der Woche ein Highlight plant. Das muss ja nicht etwas ganz Großartiges sein, was Kleines, aber auch das ist ja manchmal zu bewältigen. Gehen wir mal davon aus, dass Kinder nun die Frucht der ehelichen Liebe sind, dann führen jetzt die neuen Aufgaben und auch die Herausforderungen bei mehreren Kindern eben auch zu einer vorübergehenden Selbstaufgabe, ja vor allem der Mutter. Bewusster Verzicht und Hingabe für die Kinder machen aber eine Partnerschaft ja auch reifer. Wie können wir aber Eltern auf Dauer eben auch noch Paar bleiben? Und das ist ja manchmal über einen längeren Zeitraum einfach schwierig, sich da die Zeit herauszuklauben, etwas Gemeinsames zu unternehmen, wenn das nun lange einfach eben gar nicht mehr geht.
Und es ist tatsächlich so, vor allem nach der Geburt des ersten Kindes, dass viele es so erleben, dass sie sagen, wir haben jetzt 100% mehr Freude und dann aber im Nachsatz sagen, aber 100% mehr Stress. Ja, man ist müde, man muss raus, heute muss ja auch der Papa da mithelfen, das ist auch richtig so. Es ist tatsächlich so eine kritische Phase, dass sich viele Paare da scheiden lassen. Und es ist deswegen ganz wichtig, dass man sich verschiedene Dinge klar macht. Der erste Punkt scheint mir, dass man sich klar macht, nach der Geburt des ersten Kindes ist es schwieriger. Mit jedem weiteren Kind, das sagen auch viele Eltern und Untersuchungen zeigen das auch, wird es dann doch ein bisschen leichter. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Geschwister mithelfen, dass die also untereinander viel Zeit verbringen und sich da gut beschäftigen lernen. Das Zweite ist, dass man sich deutlich machen muss, dass die Bindungsforschung, das ist so ein bestimmter Bereich in der Psychologie, in den letzten Jahren immer wieder gezeigt hat, dass die ersten Lebensjahre und da vor allem die ersten 12 Monate sehr wichtig sind. Da entsteht das, was wir nennen, eine sichere Bindung zur Mama, zwischen Mama und dem Kind, zwischen dem Vater und dem Kind. Dass es also lohnt, kurzfristig als Paar zurückzustecken, weil das, so nenne ich das oft, die beste Verlebensversicherung ist für das Kind. Nicht, dass man monatlich 50 Euro dem Kind aufs Sparbuch legt, sondern dass man in den ersten Jahren sich viel Zeit nimmt, viel unternimmt, dass da eine gute Bindung wächst. Und schließlich ist es so, dass man sicherlich, vor allem wenn das Kind oder die Kinder etwas älter sind, etwas als Paar unternehmen kann, indem er etwa Oma, Opa, andere Familienmitglieder mit einspannt, die dann praktisch das Kind betreuen und später sicherlich auch dann Babysitterin sich nimmt, weil das ganz wichtig ist, dass die beiden sich auch als Paar dann erleben sollen.
Also die beste Lebensversicherung für das Kind ist nicht unbedingt das schon früh angelegte Geld, sondern die Zeit, die man investiert in die Bindung und ja, vor allem natürlich auch die Bindung zur Mutter, die erstmal automatisch durch Stillen auch gegeben ist, aber die zum Vater, die entwickelt sich ja dann eigentlich auch. Mhm. Wir haben jetzt einen Hörer in der Leitung. Ich darf Herrn Deuter begrüßen.
Ja, grüß Gott. Mein Name ist Deuter, wie Sie schon bereits erwähnt haben. Ich bin sowas von tief berührt von dem, was der Gast gesagt hat, der Studiogast gesagt hat. Das geht mir sehr, sehr nah. Ich bin mit diesem Thema sehr stark konfrontiert, und zwar nicht auf einer Ebene der Ehe, sondern reiner Beziehung. Meine Beziehung ist vor etwa einem Vierteljahr zu Ende. Zweiten Mal. Sie wurde davor bereits einmal beendet von ihrer Seite. Und dann kam sie wieder. Und jetzt, wo die Beziehung wieder beendet wurde, ich habe versucht, über die Hintergründe zu erfahren, woran lag es, was war das, was hat gefehlt oder was war, wie auch immer. Mhm. Und einer der Gründe war, also es fängt an, dass sie hat die Beziehung aus Gewissensgründen beendet. Und wo ich danach gefragt habe, was für Gewissensgründe, bekam ich keine Antwort. Mhm. Da ging es mit der Begründung, sie möchte keine Verbindlichkeit. Sie möchte keine, alles in diesem Sinne. Und da habe ich gemerkt, ich habe auch angeboten, psychologische Dreiergespräche. Mhm. Ich bin selber in der GfK, ich habe einen intensiven Jahreskurs besucht. Und ich habe alles in diesem Sinne versucht, auch auf sie einzugehen. Und da merkte ich nach wie vor, ich habe so ein Gefühl, dass ich, wie soll ich sagen, wie zutiefst versagt habe, obwohl ich alles eingesetzt habe, was ich konnte.
Ja. Und es kann sehr gut sein, dass Sie persönlich wirklich gar nichts dafür kennen. Sie haben jetzt gesagt, dass die Partnerin bemängelt hat oder nicht konnte, eine Bindung eingehen. Wissen Sie, es kann sehr gut sein, aber das ist jetzt natürlich spekulativ. Wir kennen Sie nicht, ich kenne Sie nicht. Dass Sie selber jetzt in den vergangenen Jahren das nicht gelernt hat, eine feste Bindung einzugehen. Denn in der Partnerschaft, ob verheiratet oder nicht, gehört ja nicht nur Leidenschaft dazu oder dass man vertraut über Dinge spricht, sondern auch, dass man zusammensteht eben dann in diesen schwierigen Zeiten. Und die Bindung untereinander ist da sehr wichtig. Für die Zukunft würde das natürlich bedeuten, und das kriegen Sie ja sehr schnell raus, habe ich da eine Frau vor mir, die zu mir passt, die auch auf Dauer eine Beziehung haben will. Und nicht nur kurzfristig so eine Affäre oder vielleicht auch eine Bindung auf Zeit von 6 Monaten.
Mhm. Mhm.
Wobei das natürlich jetzt schwierig ist. Wir können jetzt so ganz individuelle Probleme hier natürlich in der Sendung nicht klären. Herr Glas kann Ihnen einen Hinweis geben. Und des Weiteren müsste ich Sie dann verweisen, ja, das wirklich dann intensiv auch noch einmal anzugehen.
Ja, vielen Dank.
Ich danke Ihnen für die Frage und hoffe, das hat Ihnen vielleicht ein Stückchen weitergeholfen. Ansonsten müsste da einfach noch ein längeres Gespräch dann geführt werden.
Ja, vielen Dank. Ich habe mich eigentlich im Grunde genommen bestätigt und eigentlich, ich habe Empathie von Ihnen erfahren. Vielmehr, ich habe mein Bestes gegeben, aber es ging einfach nicht anders.
Ja, okay.
Mhm. Dann vielen Dank.
Ja, Dankeschön, alles Gute Ihnen, Herr Deuter. Auf Wiederhören. Ja. Ja, über das, was wir sprechen, was Paare glücklich macht. Sie nennen die Dinge ja ganz selbstverständlich auch Bindung, Bindungsverhalten. Das ist auch erforscht. In Medien wird das aber auch oft aus ideologischen Gründen vielleicht ganz anders auch zitiert. Ich möchte nur kurz verweisen auf die auf die Dezemberausgabe des Spiegels, auch wo es um das Thema, was Paare glücklich macht, geht. Da wird eine Soziologin zitiert mit der Empfehlung, die leidenschaftliche Liebe von der Elternschaft zu entkoppeln. Der Tenor ist auch öfters in diesem Artikel, dass Kinder die Paarbeziehung stören würden. Und diese Soziologin empfiehlt also, dass Frauen sich Netzwerke für die Erziehung schaffen sollten, denn Kinder bräuchten ja keine feste Vater-Mutter-Bindung. Und so könne sich Frau mit wechselnden Partnern ins Glück begeben. Was ist denn zu solchen Aussagen oder von solchen Aussagen zu halten?
Und zum einen ist es erschreckend, zum anderen überhaupt nicht wahr. Wir wissen natürlich, dass die Leidenschaft am Anfang einer Beziehung sehr wichtig ist. Und sobald das erste Kind da ist, tatsächlich die Ehezufriedenheit etwas runtergeht. Das liegt einfach an der Überanstrengung. Wenn man aber, was man auch gemacht hat, immer wieder Paare über Jahre und Jahrzehnte begleitet und guckt, was hält die zusammen, dann ist es nicht mehr eigentlich dieser Zauber des Anfangs, die Leidenschaft. Es hat auch viel mit Hormonen zu tun, sondern es ist eigentlich die Freundschaft, die Bindung aneinander. Und glückliche Paare, wenn man auch ganz ältere Menschen spricht, die vielleicht die goldene Hochzeit schon gefeiert haben, dann sagen die, ja, mein Partner, meine Partnerin ist auch mein bester Freund. Und es ist eigentlich erschreckend, dass so ein großes Nachrichtenmagazin wie der Spiegel so etwas veröffentlicht von einer Autorin, die offensichtlich diese neue Bindungsforschung noch nicht rezipiert hat. Denn eigentlich ist es heute ein Muss in allen Sozialwissenschaften, dass man eigentlich darüber Bescheid weiß.
Aber dennoch wird ja an vielen Stellen eben wenig diese Bindung berücksichtigt. Ja, vielleicht, warum das so ist. Aber umso wichtiger ist es vielleicht dann auch, das andere in den Vordergrund zu rücken. Und auch eigentlich sagt ja der gesunde Menschenverstand schon allein, dass für Kinder sowieso natürlich eine die Vater-Mutter-Bindung, und zwar eben exklusiv zu dem Vater und zu der Mutter, ganz wichtig ist, wie Sie auch gesagt haben. Klaus Glas, den Diplompsychologen, der als Psychotherapeut in Vlieden bei Fulda arbeitet und ehrenamtlich sehr engagiert ist in der Schönstatt Familienbewegung. Und wir wollen natürlich auch in der zweiten Hälfte dieser Sendung noch in den Blick nehmen, die Sexualität, die ja gesellschaftlich auch sehr stark überbewertet ist, was es denn damit auf sich hat. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Was Paare glücklich macht, das ist das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und wir, das ist Klaus Glas. Er ist Psychotherapeut und engagiert in der Schönstatt Familienbewegung. Und mein Name ist Anjuta Engert. Und als erstes darf ich jetzt noch weitere Hörer begrüßen, die sich gemeldet haben und denen vielleicht die Fragen schon unter den Nägeln brennen. Na, das weiß ich nicht. Aber Herr Güthoff, wir hören mal, Sie sind aus Köln zugeschaltet, was Sie denn auf dem Herzen haben. Grüß Gott.
Grüß Gott, Güthoff mein Name. Und zwar habe ich nicht direkt eine Frage, sondern wollte darauf eingehen, auf das, was der Herr Glas gesagt hatte, wegen bezüglich Freiheit des Einzelnen zu respektieren. Und da bin ich nicht ganz konform mit, weil Freiheit, ja, okay, aber man darf auch nicht, wie soll ich sagen, nicht alles, ich will nicht so streng sein, erlauben. In dem Sinne, auch wenn man Gefahr sieht, dass man da auch eindämmen kann oder auch seinen Einspruch einsetzen kann, sage ich mal. Also ich hatte das Problem gestern gehabt, da kam meine Frau spät nach Hause mit ihren Freundinnen und so weiter und sie ist jetzt schwanger und ich mache mir echt Sorgen und denke, Freiheit ja, aber in einem gewissen Maß. Das ist immer ganz schwer zu finden und dann sagte sie, ich wäre fast ein Despot oder Tyrann und ich möchte einfach nur vorsichtig sein und auch ihre Freiheit respektieren, klar. Aber in erster Linie sind wir doch als Ehepaar, agieren wir doch gemeinsam und zusammen und manchmal passt mir auch nicht der Umgang mit den Menschen, die halt andere Vorstellungen haben und immer auch versuchen, vom Glauben her jetzt andere Wege zu führen. Da sehe ich die eigentliche Gefahr drin. Und das passiert oft und da versuche ich auch andere Wege zu finden, dass ich dann meiner Frau spreche und sage, lass uns doch mal in Gemeinschaften gehen, dort Paare aufsuchen und vielleicht entwickeln sich da Freundschaften und so. Und das wollte ich dazu noch sagen. Ja.
Ja, ja, ich würde das unterstützen, was Sie da gesagt haben. Ne? Sie haben immer das Recht, vor allem dann, wenn auch Ihre Frau schwanger ist und Sie sich Sorgen machen, das so auszudrücken. Ne? Sollten Sie immer so machen, dass Sie auch damit beginnen, von sich zu erzählen und von diesem Gefühl, dass Sie sagen, du, ich mache mir da wirklich Sorgen um unser heranreifendes Kind, ne? Dass es da doch Nachteile haben könnte.
Ja.
Das Zweite auch würde ich auch unterstützen, dass Sie sagen, dass wir uns zusammentun. Ich empfehle oft auch so einen Paarekreis mit anderen. Mhm. Das heißt, dass man sich so einmal in 2 Monaten etwa trifft, ja, wo man sich so austauscht untereinander, weil das eine sehr große Hilfe sein kann, wenn man nicht nur als Paar im eigenen Saft schmort, sondern auch über den Tellerrand hinausguckt. Ne? Ja. Da ist es auch ganz hilfreich, zum Beispiel so eine christliche Tagung zu besuchen. Es gibt da auch spezielle Angebote von unterschiedlichen Gemeinschaften, ne? Auch von der Schönstatt Familienbewegung etwa in allen Diözesen, auch in Köln, wo dann einmal im Jahr so ein sogenannter Tag zu zweit ist, wo Paare hinkommen können und wenn Kinder schon da sind, die auch betreut werden.
Mhm. Ja. Genau, das wollte ich noch dazu beitragen, mehr auch nicht.
Ja, danke schön.
Und danke schön. Dank.
Ja? Herr Güthoff.
Gottes Segen, danke.
Ihnen auch. Dankeschön, auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, da ist natürlich auch die Schönstatt Familienbewegung zu nennen, denn all das, was Sie bisher gesagt haben, Klaus Glas, das kommt mir auch sehr bekannt vor von dem Gründer von Pater Kentenich, der auch immer sehr großen Wert darauf gelegt hat, ja, dass Paare in der Beziehung auch wirklich glücklich werden, dass sie an den Weg gemeinsam gehen und dass sie sich da auch immer wieder so Wegmarken nehmen, wie das Paargespräch oder Zeit für sich selber, um einfach auch an der Beziehung zu arbeiten und auch da dran zu bleiben. Ja, jetzt weiter möchte ich noch Herrn Schleier begrüßen, aus Wilgau. Ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch. Danke wieder für diesen guten Vortrag und ich habe eine Ja, Frage dazu. Also zunächst mal finde ich das ganz praktisch und was da gesagt wurde. Und ich hätte mir gewünscht, das wäre etliche Zeit früher gekommen, als ich immer gefragt habe und Rat haben wollte. Und unsere Ehe ist dann geschieden worden. Und mir ist jetzt eins deutlich geworden, der erste Punkt, miteinander reden, das hat uns eigentlich getrennt. Nämlich, ich wollte die Probleme bereden und wissen, was ich falsch gemacht habe und so weiter. Und mein Mann wollte absolut nicht reden. Mhm. Wenn ich anfing zu fragen, dann hat er sich irgendwo hingelegt und ist eingeschlafen. Er hatte also keinen Sinn. Und ja, dann kam so das andere noch dazu. Ich habe mir da, während Sie gesprochen haben, hier auch Gedanken gemacht, das wäre die zweite Frage, kann man das Ganze nicht auch auf normale, ganz normale Freundschaften anwenden? Ich meine jetzt nicht zwischen Mann und Frau, sondern so die normalen Freundschaften, die man im Leben so hat, zwischen Frauen in der Gemeinde und so, ne?
Ja.
Dass die auch besser gepflegt werden, wenn man diese Punkte ein bisschen mit im Hinterkopf hat.
Gut, Sie haben recht, manche dieser Punkte treffen auch auf alle engeren Beziehungen zu, ne?
Ja.
Wo man etwas vertraut miteinander ist und so eine Bindung entsteht, auch in Vereinen oder innerhalb der Kirche. Es trifft aber natürlich auch in spezieller Linie zu auf Leute, die nicht verheiratet sind und in eheähnlicher Gemeinschaft leben, ne?
Ja, das meine ich aber nicht jetzt. Also für mich kommt das nicht in Frage, sondern eben einfach die ganz normalen Freundschaften, die man untereinander hat. So
ja,
mit Freundinnen und so,
ja.
Nicht? Also das ist, naja.
Sie sprechen auch etwas an, da will ich noch kurz drauf eingehen, dass Sie sagen, gut, mein Mann, der hat immer gemauert, ich wollte mehr reden.
Ja.
Ne? Es gibt ja diese Geschlechterunterschiede und es ist eben sehr typisch,
ja.
Kommt schon häufig vor, dass Frauen gerne mehr reden möchten,
ja.
Auch erklärt haben wollen, woran liegt,
ja.
Während der Mann dann oft stumm ist oder das Gespräch
ja.
Verlässt. Ja, ist also dann nicht nur bei ihrem Mann so. Man sollte natürlich dann künftig so ein bisschen darauf achten, nicht so sehr gucken, ja, was habe ich falsch gemacht, sondern mehr den Schwerpunkt drauf legen, in die Zukunft gerichtet, was können wir besser machen, was können wir anders machen. Ne?
Ja.
Und immer ganz konkret, zum Beispiel in diesem Monat, für die nächsten 4 Wochen.
Ja, also unser Problem war damit auch damals, wir hatten niemanden, den wir fragen konnten. Ich wollte gern zur Eheberatung gehen
ja.
Und er wollte absolut nicht mit. Und die Eheberatung hat nur immer beide zusammengenommen. Also fiel das ins Wasser. Ich hatte einfach niemanden.
Mhm.
Und da ist die ganze Sache natürlich gescheitert, als dann eine große Stresssituation kam. Ich bin sehr krank geworden. Ne?
Mhm.
Und dann war das gelaufen. Naja,
ja.
Der Herr hat mich aufgefangen, Gott sei Lob und Dank. Und, aber ich würde trotzdem das Ganze ein bisschen mit aufarbeiten. Dazu hat mir Ihr Vortrag sehr gut geholfen. Vielen Dank.
Okay, ich danke
Dankeschön.
Ihnen auch.
Für Ihren Beitrag, Frau Schleyer. Ihnen alles Gute. Und Gottes Segen. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ja, und dazu gibt es natürlich auch die Vorbereitungsseminare für Eheleute oder für Paare, die es werden wollen, bevor sie heiraten. Auch von der Schönstadt-Bewegung, die auch all diese Dinge natürlich ansprechen. Jetzt haben wir noch einen weiteren Hörer aus Bad Hersfeld. Ich kann den Herrn Matthias begrüßen. Grüß Gott.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Eine besondere Form des gemeinsamen Gespräches, die Sie noch nicht erwähnt haben, ist das gemeinsame Beten. Das führt nach meiner Meinung auch dazu, dass man doch anderen auch sehr gut kennenlernt und auch wirklich eine tiefe Verbundenheit entsteht.
Ja, danke schön. Wir haben natürlich viele Dinge noch nicht genannt. Dem geht natürlich immer das Gespräch voraus auch. Und das ist ja nochmal eine tiefere Dimension, die Religion. Die haben wir hier in dieser Sendung jetzt noch nicht angesprochen.
Mhm.
Herr Glas, Sie vielleicht dazu?
Ja, das gemeinsame Beten ist sehr wichtig in zweierlei Form. Zum einen eben diese klassischen Standardgebete von Vater Unser bis zum Ave Maria. Pater Josef Kentenich, der Gründer der internationalen Schönstadtbewegung, hat immer auch sehr betont, dass es vor allem bei Partnerschaften und Familien sehr wichtig sei, das, was wir von der Tradition her Stoßgebete nennen. Das heißt, dass wir immer zum Beispiel auch im Auto beten. Ich kenne Familien etwa, die beten, während sie ihre Kinder zum Zug fahren, wenn sie morgendlich in die Schule fahren. Ne? Das Das heißt, da wird gebetet, dass es ein guter Tag sei, dass die Klassenarbeit gelingen möge, der Heilige Geist bei einem sei. Und man betet natürlich auch für die Älteren, für Eltern, Schwiegereltern, wenn sie krank sind. Das ist sehr wichtig, weil beten bedeutet ja auch immer in Verbindung sein mit Gott. Und diese Bindung ist sehr wichtig, gerade auch von unserem christlichen Eheverständnis her. Wir wissen auch aus Studien, die sozusagen nicht-katholische Psychologen sogar gemacht haben, dass das die Ehe wesentlich mit aufrechterhalten kann.
Ja, danke schön. Und alles Gute nach Bad Hersfeld. Ja, einen Bereich haben wir auch noch nicht angesprochen, so direkt die Sexualität, die ja gesellschaftlich oft sehr, sehr überbewertet wird und als einzige Quelle des Glücks bezeichnet wird. Jetzt ist sie natürlich auch eine Quelle des Glücks und die Ehepartner sollen sich nicht enthalten, wie es bei Paulus heißt in der Bibel. Aber worin sieht denn Pater Kente nicht, der Gründer der Schönstadtbewegung, den tieferen Sinn der Sexualität in der auf eine Liebesgemeinschaft angelegten Eheverbindung?
Und Pater Josef Kenten steht da ganz in der katholischen Tradition und der betont eben sehr die Sakramentalität der Ehe. Das bedeutet, die Vorstellung so sehr, wie Mann und Frau sozusagen bei der sexuellen Begegnung vereint sind, das sei sozusagen ein Abbild, wie Vater, Sohn, Heiliger Geist miteinander in Liebe verbunden sind. Was auch wichtig ist, dass Pater Kenten nicht betont, von der Tradition her in den letzten Jahrhunderten hat man immer sehr betont Kreuz und Leid als einen Weg der Christusnachfolge. Für Pater Kentnich war es immer auch wichtig, dass man zum Beispiel durch die Liebe der Partner untereinander, auch durch die sexuellen Begegnungen, näher zu Gott kommen könnte. Und er hat sehr betont in Partnerschaften, dass es wichtig sei, Zärtlichkeit zu üben und innere Zuneigung, weil diese Art der Liebe einen Schutz bieten würde für die rein sexuelle Liebe, die jetzt im geschlechtlichen Akt vollzogen würde. Ne? So ist es eben wichtig, dass man sich wechselseitig schön zurecht macht, ordentlich kleidet und all diese Dinge tut, dass also der sexuelle Akt immer abgedeckt sein sollte, eigentlich von der Zuneigung, die da ist.
Mhm. Ja, jetzt haben wir natürlich schon darüber gesprochen, also wie können wir das jetzt sozusagen ein Leben lang auch aufrecht erhalten? Die Sexualität, die verändert sich und da haben auch Hormone einen nicht geringen Anteil daran. Also man hat nun mehrere Kinder bekommen, vielleicht die Partnerschaft und der Mann leidet vielleicht mal auch unter der zeitweisen Abstinenz, die sich am Ende der Schwangerschaft oder am Beginn nach der Geburt und durch Stillen ergibt. Und jetzt ist es ja auch so, dass die geschlechtliche Begegnung zwischen Mann und Frau eben auch sehr unterschiedlich ist und die weibliche Sexualität da viel störanfälliger ist. Wie können jetzt beide da dieser Situation besser Rechnung tragen, eben die Frau die männlichen Bedürfnisse auch besser verstehen und der Mann besser sozusagen auf die weiblichen Bedürfnisse eingehen, die erstmal sind, sich empfangen zu fühlen und überhaupt erstmal das Gespräch zu führen, bevor man weiter Zärtlichkeiten austauscht?
Nun, ich würde so in zwei Richtungen gehen. Das eine, oft sind wirklich Wissensdefizite vorhanden, die vor allem auch genährt werden durch das, was in den Medien, vor allem im Fernsehen, im Internet dargestellt wird. Es ist zum Beispiel, wenn wir über Zahlen reden, so, wenn Partner sich finden und heiraten, dass sexuelle Begegnungen doch recht häufig stattfinden. Zu Beginn etwa, so sagen Statistiken, schlafen Mann und Frau etwa dreimal die Woche miteinander und das ist sehr schön. Jetzt, wenn die dann die Silberhochzeit, also nach 25 Jahren hinter sich haben, ist es im Schnitt etwa nur noch so dreimal im Monat der Fall. Also ich will sehr deutlich hinweisen, dass in allen Kulturen, wo man das untersucht hat, die Häufigkeit der sexuellen Begegnungen abnimmt. Das ist was völlig Normales. Man kann das nicht, diese Leidenschaft aufrechterhalten über all die Jahre. Das Zweite ist aber, das mag manchen eigenartümlich vorkommen, wenn man junge verheiratete Paare spricht und diese beiläufig erzählen, dann hat man immer den Eindruck, ja, Sex funktioniert sehr spontan und leidenschaftlich. Aber je älter man wird, und das ist auch schon so, wenn das erste Kind geboren ist, empfehlen wir in der Psychotherapie, dass man Sexualität einplanen soll. Das heißt, ob man Lust hat oder nicht, zum Beispiel, dass die beiden sich am Wochenende Zeit nehmen, wenn also mehr Luft für beide ist, wenn sie beruflich tätig sind, einander sexuelle Begegnungen zu gestalten. Weil der Appetit, so heißt es ja im anderen Zusammenhang, kommt auch beim Essen und nicht immer muss zum Beispiel ein sexueller Höhepunkt, ein Orgasmus dabei sein.
Und Sie schreiben aber auch, dass Sexualität einschlafen kann und dass das aber auch nicht gut ist. Also dass man sozusagen eine reifere, eine erfüllende Sexualität auch noch in der Lebensmitte leben kann.
Ja gut, wenn die Sexualität gänzlich eingeschlafen ist. Zu mir kommen Leute, wo das der Fall ist, dass die sozusagen ein Jahr, zwei Jahre keine sexuellen Begegnungen mehr hatten. Da ist es so schwierig, das überhaupt wieder aufzunehmen, dass man im Grunde da fast nichts mehr machen kann. Egal zu welchem Therapeuten man geht. Es ist deswegen wichtig, dass wenn Krankheiten dazwischen sind oder so und man Sexualität leben könnte von beiden Seiten her, dass man versucht, es regelmäßig zu gestalten. Etwas ganz anderes ist es natürlich, wenn ein Partner krank ist oder von der chronischen Erkrankung gar nicht mehr den sexuellen Akt vollführen kann, dass man da eben in christlicher Weise dann Verzicht übt.
Was sicherlich dann auch nicht immer einfach ist, aber da würde man dann auf das bauen, ja, oder die Faktoren, die zusammenhalten, dass man eben schon gemeinsame Probleme bewältigt hat, dass man auch solche Situationen dann angehen kann. Und da braucht es dann natürlich wahrscheinlich auch die Rückbindung an Gott.
Das ist unbedingt wichtig, weil unsere Gesellschaft sehr stark sagt, wenn sozusagen ein Sexualpartner hier nicht zur Verfügung steht, man kann sich das auch woanders holen, während wir von unserer christlichen Rahmenverständnis her sagen, das soll alles innerhalb der Ehe geschehen. Ne?
Ja, ich möchte noch auf etwas ganz Wichtiges zu sprechen kommen, was Ihnen auch sehr wichtig ist und auch Pater Kente nicht immer wieder hervorhebt. Sie zitieren ihn auch auf der Seite Hoffnungsvoll Leben. Da heißt es, wir müssen neu lernen, die irdischen Dinge zu lieben, also auch Geld und Gut zu lieben, die Schönheit der menschlichen Natur oder auch Kunst und Wissenschaft, soweit Pater Kente nicht, der Theologe und Gründer der Schönstattbewegung. Das zum einen, das hört sich ja wirklich auch sehr danach an, aus ja wirklich das Leben zu leben, auch in seiner ganzen Fülle, mit all den Gaben, die wir geschenkt bekommen haben in der Schöpfung. Auf der anderen Seite aber eben auch die Dankbarkeit einzuüben. Ja, über was kann man denn eigentlich alles dankbar sein? Wie kann einem das gelingen, Herr Glas?
Ja, Dankbarkeit ist etwas, was natürlich von der katholischen und evangelischen Tradition schon immer wichtig war. Danke sagen für kleine Dinge. Ich würde empfehlen, ein sogenanntes Dankbarkeitstagebuch. Das ist einfach ein Tagebuch, was man sich im Supermarkt kaufen kann. Und da soll man aber nur schöne Dinge hereinschreiben, die man tagsüber erlebt hat. Am besten ist, wenn man jeden Tag so 2 bis 3 positive Dinge hineinschreibt. Psychologen haben festgestellt, es sind oft nicht große Dinge, sondern die Vielzahl kleiner Dinge. Das kann zum Beispiel ein Telefonat sein mit einem lieben Menschen. Es kann ein Brief sein, den man erhält. Eine gute Note eines Kindes, die der nach Hause bringt, wo es immer schwierig war in diesem Fach. Und wenn man diese Dankbarkeit nun über eine gewisse Zeit pflegt, mit Hilfe dieses Dankbarkeitstagebuches, dann ist es so, dass Wandlung stattfindet. Wandlung sogar derart, dass der Partner, dass die Kinder, dass andere Leute merken, dass diese Person, die dieses Tagebuch führt, zum Beispiel charmanter wird und hilfsbereiter. Das heißt, ein Dankbarkeitstagebuch bringt mir persönlich etwas, aber ich bringe auch etwas für die Gemeinschaft.
Und das kann man natürlich auch mit dem Partnern sozusagen machen oder auch am Partner. Denn es ist ja oft so, dass mit der Zeit, ja, oder dass wir oft dazu neigen, eben immer die 3, 4, 5% zu sehen, die vielleicht nicht gut laufen oder die am anderen, die uns am anderen stören und eben nicht die 90 oder 95% sehen, die eigentlich sehr positiv sind, wo alles gut gelingt oder wo er eigentlich auch wirklich ganz positive Eigenschaften hat. Und auch da hat Pater Kentenich ja immer den Begriff auch geprägt, den anderen groß zu sehen. Ja. Also das Positive am anderen zu sehen. Wie kann man auch das besser einüben, eben nicht auf das Negative zu schauen, sondern am anderen, am Partner auch vor allem die positiven Eigenschaften einmal ganz neu wahrzunehmen?
Ja, interessanterweise kann man es das nicht nur, indem man im Paargespräch zu Hause bleibt, sondern indem man zum Beispiel in so einer Familiengruppe sich begibt und sieht, andere haben ähnliche Probleme, aber andere haben da auch ihre Stärken. Und indem man vor der Gruppe zum Beispiel über seinen Partner etwas Schönes sagen soll, ne? Wenn sie also in der vertrauten Gruppe, die sie vielleicht schon einige Jahre kennen, in dieser christlichen Familiengruppe etwas Schönes über ihren Partner sagen sollen, werden sie das natürlich in der Weise sagen, die akzeptiert ist, die schön ist, sodass man also sagen kann, nicht das Paar an sich, sondern in dieser Gruppe kann das wieder dann schön zurückwirken auf das Paar selber.
Also die Dankbarkeit einüben und eben auch an den Charaktereigenschaften des anderen. Sie haben vorher gesagt, was glücklich macht, das sind eben nicht die Dinge, die ich mir anschaffe. Das Glück über das neue Auto hält vielleicht 3 Monate an und dann flaut es wieder ab, sondern das sind die gemeinsamen Erlebnisse. Das heißt dann ja auch die Freizeit, die man gemeinsam gestaltet. Heute hört man ja auch oft bei Paaren, jeder fährt alleine in den Urlaub und dann nimmt mal einer das Kind oder die Kinder und dann mal der andere die Kinder. Und manchmal hat man das Gefühl, ja, manchmal, also mich befremdet das direkt manchmal. Also wenn jeder sozusagen in der freien verfügbaren Zeit dann seinen eigenen Sachen und Interessen auch im Urlaub nachgeht.
Nun, da muss man hier unterscheiden, ob es einfach ein Wochenende ist. Ne? Viele Paare machen es so, dass der Mann oder auch die Frau ein Wochenende mit dem alten Freundeskreis unterwegs ist. Ich finde, dagegen sollte nichts einzuwenden sein. Das andere ist, wenn so ein richtiger Urlaub, wo man vielleicht auch einen Flug bucht von der Woche, dass man weg ist, die Gefahr ist einfach schon auch da, dass man einen anderen interessanten Partner möglicherweise kennenlernt und die Ehe dadurch gefährdet werden kann. Wir machen es so in unserer Familie und viele Paare mit Kindern haben das sicherlich auch daheim. Wir haben einen Familienkalender und zu Beginn des Jahres, haben wir auch wieder heuer gemacht, setzen wir uns zusammen und jeder trägt seine Termine ein und wir planen auch schon, wie ich das nenne, Urlaubsinseln ein. Es hat sich herausgestellt, wenn man verheiratet ist, Kinder hat, ist es sehr schön, wenn man nicht einen großen Urlaub von 4 Wochen macht, sondern mehrfach im Jahr Urlaubsinseln einplant und da auch zum Beispiel mit der Familiengruppe am Wochenende etwas unternimmt. Meine Frau und ich, wir sind selbst in so einer christlichen Schönstatt-Familiengruppe seit mehr als 10 Jahren und einmal im Jahr machen wir eine tolle Unternehmung. Das kann eine Wanderung sein, an einem ganzen Wochenende hier in der Rhön bei Fulda oder, was wir auch schon gemacht haben, eine Fahrt im Heißluftballon.
Ah ja, da kann man die Welt mal dann von oben betrachten. Mhm. Ja, ja, schön. Einen weiteren Hörer darf ich jetzt noch begrüßen, Herr Simon aus Garmisch.
Jawohl, grüße Sie auch beide in der Sendung und bedanke mich herzlich für den schönen Vortrag wieder. Ich wollte noch was zu dem Dankeschön sagen. Mhm. Also das fängt, ich brauche kein Tagebuch dafür. Gut, das kann jeder machen, wie er will. Ich bin Christ und alles, was man sieht, wenn man die Augen aufmacht, wenn man anfängt aufzuwachen und beginnt der Tag, da kann man, könnte man schon 20 Mal Dankeschön sagen. Mhm. Und ich sage, bei uns beginnt der Tag mit dem Danke für das warme Bett, das wir wieder hatten, mhm, heute Nacht. Und das ist das erste Danke. Das zweite Danke ist für ein Dach über dem Kopf, das wir wieder hatten. Und das dritte Danken ist dann für die Schutzengel, die wir auch hatten, hätte ja eingebrochen werden können oder sonst was. Und dann das vierte Danken für den neuen Tag, für das Geschenk des neuen Tages. So, dann geht's raus. Dann da bin ich gar kein Fantast oder ein Spinner oder ein, ja, das kommt so einfach über die Lippen, das ist ganz, da komme ich auch nicht ins Schwitzen, ne? Mhm. Wenn ich das Wasser aufdrehe und dusche, da habe ich warm Wasser, das haben viele Menschen nicht, ne? Mhm. Und da kommt einfach Dankeschön, Dankeschön. Und so geht das, ich glaube, wenn der Tag rum ist, da habe ich das 100 Mal gesagt. Wenn ich mit dem Bus zurückkam und bin wieder, der Bus hat keinen Unfall oder ich mit dem Auto zurück oder weggefahren, habe Auto, dass ich überhaupt kann, verstehen Sie, so geht das.
Ja, also ich muss sagen, ich finde es wunderbar, wenn ich das so höre. Mein Eindruck ist, dass Sie wirklich da ein Talent haben, da für dieses Danke sagen. Und Sie brauchen natürlich das nicht auf Papier da festzuhalten, wie ich es vorschlug. Das ist nur für Leute, die da Schwierigkeiten haben, was machen wollen. Sie haben da wirklich ein Talent. Ich finde es toll, dass Sie diese persönlichen Beispiele da gesagt haben.
Dankeschön, Herr Simon. Ja, und es ist, wie Sie sagen, Herr Glas, man kann das einüben eben für Menschen und das sind wir wahrscheinlich alle, die wir oft in den Tag hinein stolpern und uns über die selbstverständlichen Dinge, die gar nicht so als etwas Dankbares ansehen. Und das ist ja, wie Sie sagen, das kann man eben auch einüben und das Tagebuch ist eine Hilfe dazu. Und Sie sagen auch, aber die Haltung ändert sich dann auch mit im Laufe der Zeit, dass man das regelrecht einüben kann und dadurch auch wirklich dankbarer, aufmerksamer wird. Jetzt sind Sie auch mit Ihrer Frau zusammen unterwegs und halten auch Vorträge zu diesem Thema, was Paare glücklich macht. Und da ist die Dankbarkeit ein Glücksfaktor, da sind die erfüllenden Aufgaben, die man sich als Paar gemeinsam suchen kann, ob das Kinder sind, ob das sich im Ehrenamt zu engagieren ist oder was auch immer, ist ein Pfeiler. Und die kleinen Freuden genießen, das gehört ja auch wieder auch zur Dankbarkeit dazu, aber auch kleine Dinge wahrzunehmen und sie auch dann zu genießen, wenn sie denn da sind. Und Sie sprechen auch von einem weiteren Glücksfaktor, Flow. Können Sie das mal erklären, was Sie damit meinen?
Ja, Flow, das ist eigentlich ein englischer Begriff. Er heißt übersetzt einfach nur fließen. Es gibt einen Psychologen mit einem schwer aussprechbaren Namen, der heißt Csikszentmihalyi, ein US-Amerikaner, der gesehen hat bei großen Künstlern, Picasso etwa, oder auch Kletterern, Medizinern, dass die oft so in ihre Aufgabe aufgehen, dass die Zeit scheinbar wegzufließen scheint. Ein Künstler sagte ihm, morgens um 8 Uhr gehe ich ins Atelier und ich muss zwischendurch nicht auf die Toilette, ich esse nichts, ich habe Schmerzen, merke ich am Abend, aber ich war den ganzen Tag da und habe ein Bild gemalt. Und Flow, das hat jeder von uns schon erlebt, das sind eben Tätigkeiten, aktiver Art, passiver Art, es kann Gitarre spielen sein, aktiv, passiv, lesen, wo ich so versinke, dass ich Raum und Zeit vergesse. Und das sind nun sehr schöne Glücksmomente, die, wenn ich sie alleine oder auch mit dem Partner habe, eben auch sehr hilfreich sein können in der Partnerschaft.
Das heißt, es gibt bestimmte Tätigkeiten, die eher zur Apathie führen, das ist eher so konsumierende Tätigkeiten.
Ja, diese konsumierenden Tätigkeiten sind nicht damit gemeint, sondern es sind aktive Tätigkeiten gemeint, wo ich mich auch anstrengen muss. Bevor ich dieses Gefühl, dieses Glücksgefühl erlebe, bin ich sozusagen richtig gefordert. Wer schon mal in den Alpen war und etwa eine Bergwanderung gemacht hat oder auch, was heute ja schön ist, gemeinsam auf Pilgerweg war, der wird Schmerzen haben, es wird ihm schlecht gehen, aber wenn er das Ziel erreicht hat, ist es viel schöner, als wenn er alles eben in die Wiege gelegt bekommen hätte.
Herr Glas, wenn Sie jetzt noch einmal so alles überblicken und sich überlegen, ja, was geben wir jetzt den Hörern noch mit, eine, ja, ich möchte nicht sagen eine griffige Formel, aber schon etwas nochmal zusammengefasst, auch vor dem Hintergrund der Paterkentenich-Pädagogik, also dem Gründer der Schönstatt-Bewegung. Was würden Sie jetzt uns Hörern allen mitgeben in den Reiserucksack, ja, für die nächste Etappe auf dem Etappenziel als Paar eben glücklich zu werden?
Gut, Pater Kentenich hat immer sehr betont auch, dass es einerseits darauf ankommt, etwas zu tun, etwas zu machen, aktiv zu werden. Nicht zu denken, dass Ehe einfach so funktioniert. Das Zweite, was er vor allem in den letzten Lebensjahren immer auch sehr betont hat, ist, dass man sich Gott gönnen soll. Dass man sozusagen die Liebe der Christussonne auf sich scheinen lassen soll. Und interessanterweise gibt es einen, der auch um die Zeit Kentenichs gelebt hat, nämlich der Dichter und Zeichner Wilhelm Busch, der dieses Lebensgefühl sehr schön ausgedrückt hat. Der sagte mal vor fast 100 Jahren, das Schönste aber hier auf Erden ist lieben und geliebt zu werden.
Wenn das kein schöner Abschluss ist. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie zu Gast waren in der Sendung hier bei in der Lebenshilfe bei Radio Horeb zum Thema, was Paare glücklich macht. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Segen für Ihre Arbeit und auch für Ihre ehrenamtliche Arbeit in der Schönstatt Familienbewegung. Vielen Dank und alles Gute Ihnen, Herr Glas.
Ich bedanke mich auch bei Ihnen und bei allen Hörerinnen und Hörern und wünsche Ihnen eine gute Woche.
Dankeschön. Ja, für alle, die nicht von Anfang an mitgehört haben, hier noch der Hinweis, Sie können sich auf unserer Homepage unter www.horeb.org im Podcast-Angebot diese Sendung dann auch noch einmal herunterladen und zeitunabhängig nachhören. Sie können auch weitere Informationen über die Internetseite Hoffnungsvoll Leben bekommen unter der Hörerservice-Nummer unter der 08323 9675 110. Ja, in diesem Sinne, sich Gott gönnen, das wünsche ich Ihnen auch allen und uns allen für diesen Tag heute. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole 761515. Bankleitzahl 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.